Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats und Cold Brews. Jede Woche habe ich in meinem anderen Podcast, dem Schwalbe Pump Podcast, die Möglichkeit, mit tollen Athleten zu sprechen. Und immer wieder kommt es dann vor, dass mich diese Geschichten, ja, total begeistern. Und das ist auch passiert, als ich mit einem der ersten Bikepacker, und zwar mit Wolfgang Reiche, gesprochen habe. Er ist in den 80ern 5 Jahre lang mit einem ganz normalen Rad, ohne Handy und ohne GPS um die Welt gefahren und hat seinen eigenen Weg gefunden, sich Karten zu besorgen und sich zu orientieren. Mir hat total Spaß gemacht, mit ihm zu reden, die alten Geschichten zu hören und ja, zu erfahren, wie er sich so durch die Welt gewurschtelt hat. Und deshalb wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei einer Reise zurück in die 80er und einer Reise um die Welt zusammen mit Wolfgang Reiche.
Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo Herr Reiche, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich Sie gerade?
Bei mir zu Hause an meinem Schreibtisch.
Sehr gut. Sie sind ja eigentlich, ja, wenn man das so sagen kann in der neuen Sprache, Sie sind ja eigentlich so der erste Schwalbe Bikepacking Ambassador. So heißt es heute. Also früher quasi Tourenradfahrer, den Schwalbe oder damals noch Bohle unter Vertrag hatte, oder?
Ja, also Vertrag würde ich nicht so sagen, obwohl es am Ende, wenn man es genauer nimmt, schon so war. Also ich habe damals eben auch Kontakt gesucht zu Firmen, die mir bei meiner Weltreise irgendwie helfen konnten. Und die wichtigste Hilfe war eigentlich nur die Aussage, welche ihrer Produkte, angefangen von Felgen über Sättel, Bremsen, Schaltung, sind für eine solche ausgedehnte Radreise am besten geeignet. Und die Rückmeldungen waren eigentlich damals sehr mau. Und die einzige Firma, die aus dem Reifenbereich von 5 verschiedenen Reifenfirmen ich angeschrieben hatte, geantwortet hat, war eben der Herr Marx von der Firma Bohle. Und so ist dann eben damals dieser Kontakt entstanden, der sich eben als sehr fruchtbar und sehr nachhaltig im wirklichen wahrsten Sinne entwickelt hat bis heute. Und ich bin der Firma dankbar und die Firma mir wahrscheinlich auch, ja, dass wir beide unsere Vorteile und unseren Nutzen daraus gezogen haben.
Ja, also wenn man jetzt ins Schwalbe-Gebäude reinkommt, ins Neue, da ist ja diese riesige Brand-World aufgebaut, wo die Geschichte von dem Reifen oder von der Marke Schwalbe und die aktuellen, ja, Produktionsstätten und alles Mögliche gezeigt wird. Und da sind Sie natürlich auch ein Riesenteil davon. Und ich finde das total spannend, so das ausgestellte Rad von Ihnen zu sehen, mit denen Sie die Weltreise gemacht hat. Aber auch ganz viel, was Sie auf dieser Reise aufgezeichnet haben. Und da kommen wir auf alle Fälle gleich noch zu, was es damit auf sich hat. Aber vorher möchte ich mal ein bisschen noch was über Sie wissen, weil Sie haben ja so ein unglaublich spannendes Leben mit so ganz vielen, ja, mit so ganz vielen Wendungen. Und meine Frage ist natürlich, eine Weltreise ist natürlich in den 80ern schon was ganz Spezielles. Sie waren vorher auch schon an der chinesischen Mauer und sind da einige Monate mit dem Rad gefahren. Früher ist man ja einfach nicht so viel rumgekommen und hat gar nicht so viel gesehen, oder es stand wahrscheinlich auch nicht auf dem Zettel der meisten Leute, jetzt die Welt sehen zu wollen. Woher kommt so diese Motivation, diese Reiselust bei Ihnen?
Ja, ich wenn ich ganz, ganz, ganz weit zurückgehe, dann war es im Grunde der Zweite Weltkrieg, der in meinem Elternhaus für viele Zerstörungen gesorgt hat. Und unsere Eltern haben versucht, halt die Zimmer so gut es geht zu möblieren und eben auch Tapeten zu besorgen. Und damals war irgendwie eine Bombe in das Schulhaus geflogen und hatte auch das Kartenzimmer zerstört. Und da hatten die Bewohner aus meinem Umfeld, im Umfeld meiner Eltern, eben das eine oder andere herausgerettet. Und so hing jeden Morgen an meiner Wand die Karte vom Euphrat und Tigris.
Okay.
Also vom Zweistromland. Also ein Ausschnitt, den ich damals ja überhaupt noch nicht kapiert habe. Ja. Und wenn man da immer jeden Morgen aufwacht und dann irgendwelche Namen liest, wie Bagdad oder Esfahan oder so, dann fängt man an, als Kind zu träumen. Das war aber ganz, ganz weit zurück. Ein bisschen näher zu dem, was dann später daraus folgte, war dann ein Vorfall 1972. Damals studierte ich in Braunschweig Elektrotechnik und hatte mir, mein Opa wollte das so und hat mir das auch gesponsert, ein Moped gekauft, damit ich ihn immer besuchen konnte. Er wohnt in Kassel und ich in Braunschweig. Und so bin ich immer einmal im Monat da nach Kassel gefahren. Mhm. Und eines Morgens schaute ich aus dem Fenster und was stand nicht mehr da? Das Moped.
Ah, nein.
Und das war für mich irgendwas wie so ein Desaster, weil ich ja nun schon ganz gerne mit dem Moped gefahren wäre. Und ich habe dann später mal, ich lese das mal vor, ich habe ja ein kleines Büchlein geschrieben nach dieser Weltreise. Mhm. Das heißt, mit dem Fahrrad und die Welt, Tipps und Tricks für Tourentreter. Ist also kein Buch mit den Erlebnissen insgesamt, sondern eher mit der technischen Seite und der organisatorischen Seite. Und da habe ich hier reingeschrieben, es war an einem Junitag im Jahre 72, als ich früh morgens aus dem Fenster schaute und erschrocken feststellen musste, dass mir über Nacht mein Moped gestohlen worden war. Obwohl es sicher ungewöhnlich ist, heute bin ich dem Dieb sogar dankbar dafür. Hielt er mich doch ungewollt von der in unserer Gesellschaft nahezu zwangsläufig verlaufenden Entwicklung Fußgänger, Dreiradfahrer, Fahrradfahrer, Mopedfahrer, Automobilist ab. Denn weil ich mir damals als Student keinen neuen motorisierten Untersatz leisten konnte, landete ich wieder beim Fahrrad. Und seither radle ich bewusst und intensiv, benutze es im täglichen Stadtverkehr ebenso wie für Touren in die nähere und weitere Umgebung. Also, ich danke dem Dieb, den ich nie kennengelernt habe. Ich habe das Moped auch nie wiederbekommen, aber das Gespräch heute wäre nie zustande gekommen, wenn es nicht diesen Dieb gegeben hätte,
ja,
der mich wieder aufs Fahrrad zurückgebracht hat. Und wie gesagt, ich habe zwar einen Führerschein gemacht irgendwann, aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto besessen und schon seit 20 Jahren bin ich auch nicht mehr hinterm Steuer gesessen. Also von daher bin ich ein eindeutiger Fahrradfreund und Mensch geworden. Ja.
Okay, es ist spannend, ne? Wie manchmal so kleine Sachen ja, so eine Richtung weisen und ja, auch das Leben so ein bisschen verändern. Ich meine, ich möchte natürlich jetzt niemandem sagen, lass dir das Moped klauen, aber den anderen Tipp, den sie hatten oder das andere, was ihr Leben mit verändert hat, wovon sie gerade erzählt haben, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was mein Leben so in die gleiche Richtung gebracht hat. Und zwar bei mir war es nicht die Karte an der Wand, sondern es war der Globus bei meinen Eltern auf dem Tisch. Und ich finde, das ist so eine total tolle Sache. Ja, wenn man dann wirklich mit den Kindern, die klein sind, vielleicht noch immer wieder gucken kann, wo ist was. Und ich mache das heute noch total gerne, vor irgendwelchen Karten stehen und mir einfach angucken, wo ist was. Und man hat alles schon mal gehört und man weiß vielleicht gar nicht so genau, wo es ist. Und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Sache oder eine ganz tolle Sache, die man halt mit, die man so weitergeben kann, oder?
Ja, und das ist auch eine natürliche Sache. Und das Natürlichste daran ist die Neugier. Mhm. Neugier ist etwas, was wir uns eigentlich unser ganzes Leben erhalten sollten, weil es eine Triebfeder ist für so viele Dinge, für Entwicklung, für Forschung, für was auch immer. Und natürlich auch für das Entdecken der Welt oder eben auch das Entdecken von Unzulänglichkeiten oder guten Seiten von Reifen. Das ist dann auch eine Neugier, die dabei entstanden ist. Und bei der Reise war ja dann, man hat ja viel Zeit auf dem Fahrrad, wenn man dann so lange, lange, lange unterwegs ist. Und wenn man so 8 oder 10 Stunden am Tag radelt, natürlich mit Unterbrechung, dann gibt es manchmal so 1, 2, 3 Stunden, wo man fast nichts zu tun hat, außer in seinem Kopf zu kramen und zu überlegen, was hast du denn als nächstes vor, wenn du zurückkommst, oder wen möchtest du einen Brief schreiben oder was möchtest du aufzeichnen. Und da habe ich damals angefangen, weil es noch keinerlei, es gab noch nicht die Stiftung Warentest, es gab noch keine Zeitschrift DM oder andere, die sich mal mit dem Thema Reifen befasst haben. Und Reifen schien mir damals eben auch schon ein wichtiges Thema zu sein, weil wir Kinder haben immer wieder Reifenplatten geflickt und die Reifen runtergezogen und wieder aufgezogen und uns damit beschäftigt. Es war Teil des Alltags. Und von daher habe ich mir gesagt, ich fange jetzt einfach mal an und versuche mal die Reifen, die ich von der Firma Bohle dann bekam, und das war ja dann immer wieder möglich, ich brauchte eigentlich nur eine Postkarte oder einen Brief zu schreiben, damals gab es noch kein E-Mail, gelegentlich auch mal ein Telegramm, aber das gab es selten, wenn wir wieder irgendwo angekommen waren, und dann bekamen wir ein Paket mit neuen Reifen, und dann habe ich jeden dieser Reifen eben auch durchnummeriert, die bekamen dann extra Namen, aber RW1 ist dann der Reifen von Wolfgang Nummer 1, und RG1 ist dann der von Gudrun, von meiner Radelpartnerin. Das erzähle ich gleich nochmal dazu ein bisschen was. Aber auf jeden Fall war es eben eine Beschäftigung, die eben von Neugierde getrieben war und die mich dazu brachte, eben Aufzeichnungen zu machen, die hinterher auch für die Firma Bohle von Vorteil waren, weil daraus dann die Entwickler die eine oder andere Erkenntnis ziehen konnten, die sich bei solchen langen Reisen eben mit der Abnutzung von Reifen ergeben.
Ja, also es gibt ja ein Video über ihre Weltreise, beziehungsweise dann die Entwicklung des Marathons. Und da sagt man ja auch, das war wirklich noch richtige Pionierarbeit, die sie da geleistet haben im Reifenbereich oder im Testen. Ich meine, jetzt waren sie ja auch nochmal bei Schwalbe im Labor und mittlerweile kriegt man diese Daten natürlich alle irgendwie aus irgendwelchen Simulationen, aber sie haben das wirklich alles noch per Hand aufgeschrieben und getestet und ihre Statistiken und Diagramme gezeichnet, ne?
Richtig, das war wie gesagt ein Teil meiner Beschäftigung neben dem Tagebuchschreiben und dem Schreiben von Briefen und Postkarten. Ich habe übrigens jede Woche eine Postkarte an meine Eltern nach Hause in die DDR geschickt. Das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich komme aus der ehemaligen DDR, bin mit 17 Jahren abgehauen und eine Freundin von mir sagte später mal, du bist mal ein ewiger Flüchtling, nachdem ich auf Reise war, auf Weltreise war. Aber nein, ich war auf jeden Fall immer in Kontakt mit der Heimat und trotzdem habe ich mir die Zeit genommen und habe mich dann abends auch noch hingesetzt bei Kerzenschein oder Taschenlampe und habe dann die Aufzeichnungen gemacht, die technische Dinge betrafen. Also wie viel Platten und an welcher Stelle, welche Ursache die Platten hatten. Waren das mehr Glas, war es mehr Splitter, waren es mehr irgendwelche Dornen oder Drahtteile von abgefahrenen Autoreifen, die dann am Straßenrand lagen und wo man dann auch nach und nach sich Techniken entwickelt, eben diesen Bereich des Debris, also dessen, was also von Autofahrern an den Straßenrand gedrückt wird, wenn sie da langfahren, zu meiden. Das heißt, eben nicht ganz weit rechts zu fahren, wie es die Autofahrer oft von uns wünschen, sondern eben 20, 30 Zentimeter schon vom Asphaltrand seine Spur zu suchen, um damit eben diesen Drahtzeug, was ewig immer wieder Platten verursacht hat, aus dem Weg zu gehen. Also das waren dann auch so Erfahrungen, die dann mit eingeflossen sind. Auf jeden Fall habe ich alle Reifen katalogisiert, von vorne bis hinten. Ich habe sie alle, von allen den Lebenslauf aufgeschrieben, in Form eines Diagramms und in Form von Statistiken und habe das in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen dann nach Bergneustadt geschickt, wo es dann eben auch ausgewertet werden konnte.
Ich habe das jetzt auch schon live gesehen, also in der Brandworld ist ja so ein langes Diagramm ausgestellt und es ist halt sehr detailliert und ist total schön gemacht. Und da ist natürlich so die Frage, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, das so detailliert aufzuschreiben oder auch so grafisch aufzuschreiben. Hat Ihnen da vielleicht auch so ein bisschen Ihre Ausbildung als Elektrotechniker geholfen, dass Sie so in diesem ganzen Technischen schon zum einen interessiert, aber natürlich auch zum anderen auch gebildet oder ausgebildet sind?
Doch, das denke ich schon. Also ich glaube schon, dass man durch die Ausbildung und durch die Schule eben auch eine gewisse Richtung bekommt, in die man dann forscht oder in die man dann neugierig ist. Und so gesehen stimmt das schon. Ich denke schon, dass das die Ursache war.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie sind eigentlich in der DDR aufgewachsen und das war ja ein sehr geschlossenes Land, wo man halt einfach nicht rauskam. Sie haben dann, ich sag mal, anderthalb Mal sind Sie geflohen. Das erste Mal inklusive Familie hat nicht geklappt, wurde zum Glück nicht entdeckt. Das zweite Mal hat dann geklappt. Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Grund, warum Sie dann in die Welt rausgezogen hat, weil Sie in Ihrer Jugend eben viel diese Freiheit nicht hatten?
Ja, ich glaube, wenn Jugendliche in ihren Wünschen, in ihren Ideen, in ihren Fantasien, in ihren Vorstellungen eingeschränkt werden, wenn sie gebremst werden, wenn ihnen immer wieder Barrieren vorgestellt werden, über die sie nicht hinüber dürfen oder können, dann weckt das umso mehr den Reiz, doch mal dahinter zu schauen. Und hätte die DDR dieses komische Regelgesetz nicht, dass man den Westen nicht besuchen dürfe, dann wären wahrscheinlich längst nicht so viele abgehauen und ich vermutlich auch nicht. Hätte man freien Reiseverkehr gehabt zu allen Zeiten, dann wären viele DDR-Bürger auch dort geblieben, wo sie aufgewachsen sind. Denn jeder hat eine gewisse Beziehung zur Heimat und die will er auch halten. Und bei mir war es halt so, dass ich ein bisschen auch durch meine Eltern, wie gesagt, die Flucht meiner Eltern oder Versuch meiner Eltern, da war ich gerade 14 Jahre alt, an dem Tag, das ist auch genau der 13. August 1961, an dem wir abhauen wollten, an dem Tag, der ja für unsere deutsche Geschichte, Nachkriegsgeschichte so prägend ist, nämlich der Bau der Berliner Mauer und damit auch die Grenzverstärkung entlang der gesamten innerdeutschen Grenze, 1400 Kilometer lang. Der hat ja bei uns eben, wir hatten dann Pech gehabt, wir mussten dann eben wieder umkehren. Die Hälfte der Familie war schon in West-Berlin, die andere Hälfte noch im Osten. Aber es hat eben geklappt, wir sind wieder zurückgekommen und wir waren still. Wir haben nichts erzählt. Es wäre damals auch schon möglicherweise mit Strafe verfolgt worden, wenn wir das irgendwie verlautbart hätten. Und in der Schule dann zu Beginn der Schulferien, dann im September ging ja immer die Schule los, dann erzählt hätten, wir waren in West-Berlin und sind Fahrstuhl gefahren oder im Kaufhaus des Westens oder irgend sowas. Das wäre völlig unrichtig gewesen.
Wäre nicht also so gut auch, angekommen.
Nee, wäre nicht gut angekommen. Und unsere Eltern hätten da vor allen Dingen drunter gelitten.
Ja.
Aber dann habe ich es dann eben, und das war eben vielleicht dieser Versuch der Eltern, die mir gezeigt haben, das ist eigentlich das Ziel unserer Familie. Da wollten wir eigentlich hin, aber es hat nicht geklappt. Aber ich werde das schaffen. Hm. Und ich habe mir das vorgenommen.
Richtig. Sie haben intensiv. Niemandem davon erzählt, ne?
Niemanden, absolut niemanden, weil eben jedes Wissen über eine geplante Flucht weitergegeben werden musste an die Polizei, an die Stasi. Und wer das nicht macht, und das kommt dann hinterher raus, der wird zu der gleichen Strafe bestraft wie derjenige, der abhauen wollte. Also Wissende sind genauso gefährdet gewesen wie der eigentliche Täter oder der geplante Täter. Und deswegen habe ich das niemandem erzählt.
Aber dann hat es eben geklappt. Und was ich bei Ihnen total spannend finde, also Sie waren ja beim Bau der Mauer dabei, eben als Sie versucht haben, mit Ihrer ganzen Familie zu fliehen. Und Sie waren ja im Grunde auch beim Fall der Mauer dabei, aber auch so ein bisschen ungeplant. Also Sie kamen quasi von Ihrer Asienreise genau an dem Tag zurück, wo die Wiedervereinigung gefeiert wurde, beziehungsweise die Mauer gefallen ist. Ist das richtig?
Mauerfall, 9. November 1989. Ja, es ist richtig. Aber damit muss ich in einem Punkt nämlich korrigieren. Sie hatten am Anfang was gesagt, dass ich vor meiner Weltreise in China war. Nein, das war genau diese Reise. Die fand 1989 statt. Die Weltreise war zwischen 1981 und 85. Und dann habe ich natürlich, wenn man das einmal gemacht hat, hat man Blut geleckt. Dann möchte man weitere Reisen machen von solcher großen Ausdehnung. Und dann habe ich mit meinem Cousin aus Aurich in Ostfriesland, haben wir das gemeinsam geplant und sind dann nach China gefahren und sind dann 9000 Kilometer durch China gefahren. Auf der Rückreise mit der transsibirischen Eisenbahn erst bis Moskau von Peking und dann mit dem Ost-West-Express, der immer fuhr, also auch im Kalten Krieg von Paris nach Moskau. Jeden Tag ein Zug in die eine Richtung, jeden Tag ein Zug in die andere Richtung. Das war wichtig auch für die gesamte Spionagetätigkeit beider Blöcke, weil sie über die Züge dann immer ihre Spione oder ihr Material von einer Region in die andere bringen konnten. Und die Schnittstelle war halt die DDR, beziehungsweise der Bahnhof Friedrichstraße. Und wir sind da gerade von Moskau gekommen an dem Abend und waren ziemlich erstaunt, dass so viel Lärm auf den anderen Gleisen war. Man konnte die Menschen dort nicht sehen. Es gab eine Sichtsperre zwischen den Gleisen, die in den Berliner, Ostberliner Bereich führten und eine für den Fernverkehr in Richtung Westen dazwischen. Und wir hörten halt nur diesen Jubel, aber keiner von uns, es war ungefähr gegen 22 Uhr an dem 9. November, wusste natürlich, wir kamen ja aus dem Osten und hatten keine Ahnung, wussten, was da passiert war. Und es waren einfach die Leute, die dann über die S-Bahn zur Grenze zogen und dort eben dann dafür gesorgt haben, dass durch die Massen letztlich die Grenzsoldaten machtlos waren und dann den Schlagbaum geöffnet haben und damit war die DDR eigentlich kaputt. Ja. Aber wir sind dann weitergefahren, das ist ja dann nur eine kurze Strecke, durch Tiergarten bis zum Bahnhof Zoo und dort wollten wir ohnehin aussteigen und wollten dort Freunde besuchen. Haben dann die Fahrräder abgestellt und haben dann erlebt, was da auf dem Kuhdamm los war. Und da haben wir gerade mitbekommen, wie die Mauer zusammenfiel. Und vorher waren wir an dem Tag dort, am 13. August 1961, als ich genau 14 Jahre alt wurde. Das sollte eigentlich mein Geburtstagsgeschenk sein, haben mir meine Eltern hinterher gesagt. Ist leider in die Hose gegangen. Aber ich habe es mir dann eben selber Jahre später erfüllt und bin so auf diese Weise in den Westen gekommen, also über diese andere Flucht im Harz durch Stacheldraht und Minenstreifen. Aber in Berlin ist dann eben alles zusammengebrochen, 89, und damit war ich dann sozusagen auf der anderen richtigen Seite. Meine Eltern konnten nun endlich auch nachkommen und meine Geschwister. Und wir konnten uns gegenseitig viel besser besuchen.
Ja, und alleine das so zu erleben, das reicht ja schon fast für ein ganzes Leben. Und jetzt haben Sie aber auch noch eine ganz, ganz lange Weltreise dazwischen gemacht. Und gerade, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, gerade zu dieser Zeit war es natürlich gar nicht normal, die Welt zu bereisen, sich rauszunehmen für so viele Jahre, um mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen?
Ja, da muss ich wieder einen Fremdkörper, in Anführungsstrichen, heranziehen, und zwar unseren Staat. Besser gesagt, unseren Bildungssenator hier in Bremen. Ich hatte ja eine Ausbildung gehabt, zuerst in Richtung Diplomische Elektrotechnik, habe dann aber umgesattelt und bin nach Berlin gegangen und habe dort Gewerbelehramt studiert. Also ich habe da noch was dazu gebaut, musste noch diverse andere Fächer belegen und habe am Ende mein erstes Staatsexamen in Berlin gemacht, wurde dann nicht in Berlin übernommen, weil alle Plätze für Gewerbelehrer in Berlin waren plötzlich belegt. Vorher suchte man dringend welche, dann waren plötzlich genügend da und man stand da und war arbeitslos. Nun hat man als Lehrer keine große Chance, woanders irgendwo unterzukommen, wenn man Lehrer sein will. Vor allen Dingen als Berufsschullehrer. Es gibt ja keine privaten Berufsschulen. Also musst du Däumchen drehen und warten, bis der nächste Einstellungstermin ist. Und das wartet man einmal, das wartet man zweimal. Und beim dritten Mal sucht man sich was anderes. Und so bin ich dann habe ich mich dann in Westdeutschland orientiert, habe meine Bewerbung an die Schulbehörden in allen Bundesländern geschickt und bekam dann auch Zusagen. Also so war es dann nicht, dass man da nicht hätte sein Referendariat machen können, und habe mich dann aber für Bremen entschieden, weil das für mich eben, weil es dann nur eine Berufsschule gab und nicht wie in Niedersachsen eben 20 oder 30 Berufsschulen übers ganze Land verteilt, wo du vorher nie weißt, wo dich der Staat dann hinsteckt. Und so bin ich dann halt nach Bremen gekommen, habe mein Referendariat hier gemacht, war dann nach anderthalb Jahren fertig, habe das mit sehr gut bestanden. Aber auch das hat mir wieder nicht geholfen, denn inzwischen war auch in Bremen alles voll. Und die haben mir wieder keine Stelle angeboten, jetzt eben als fertig ausgebildeter Lehrer. Ja, und da habe ich dann angefangen, also nochmal wieder rumsitzen, ein halbes Jahr zu warten bis zum Zwischenzeugnissen. Da wurde dann auch immer Lehrer eingestellt. Das machst du nicht, dann machst du lieber eine Radtour. Denn inzwischen war ich ja schon seit vielen Jahren begeisterter Radfahrer und habe auch schon diverse Touren gemacht in Deutschland und in den nahen europäischen Ländern. Und da plante ich eine Tour rund ums Mittelmeer. Das waren so meine ersten Gedanken. Und während ich da schon in der Vorbereitung war, kriegte ich dann doch einen Anruf von der Schulbehörde. Und da sagte mir eine Dame: Lieber Herr Reiche, also wir haben da jetzt eine Stelle, die müssen Sie unbedingt annehmen. Wenn Sie das nicht tun, dann kommen Sie nie in die Elektrotechnik. Ja, und ich frage, was ist das? Ja, Sie müssen jetzt in der Hauswirtschaft unterrichten. Eine hauswirtschaftliche Berufsschule habe ich dann angefangen und habe dann dort aber eben keine Hauswirtschaft unterrichtet, sondern eben Mathematik, Physik, technische Grundbildung. Das, was meine Kolleginnen alle nicht gerne mochten, das war dann mein Job. Und, ja. Aber das ging 2 Jahre gut, und der Gedanke, mit diesem Fahrrad was Großes zu machen, ist einfach nicht mehr aus meinem Kopf herausgegangen. Und weil der Job nun auch nicht der allerbeste war und hat mich total unterfordert, meine ganzen technischen Ausbildungen in Richtung Nachrichtentechnik, Elektrotechnik waren praktisch für die Katz, habe ich dann gesagt, nee, ich will jetzt erstmal unbezahlten Urlaub machen, und habe dann gehofft, dass ich dann hinterher irgendwo doch vielleicht in die Elektrotechnik komme. Ja, und dann habe ich meinen Antrag gestellt auf unbezahlten Urlaub. Meine Chefin hat mich sogar unterstützt. Wir hatten gemeinsam dann, oder ich habe den Antrag gestellt in der Schulbehörde auf 2 Jahre unbezahlten Urlaub. Die haben mir dann aber nur einen gewährt, und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die sagte mir damals: Mach das ruhig, fahr los, schreib's von unterwegs, einen Antrag auf Verlängerung. In der Regel wird dem stattgegeben, wenn die gleichen Bedingungen fortbestehen. Ich habe deutlich gesagt, was ich wollte. Ich wollte eine Radtour machen, eine große Radtour. Ich habe damals noch gesagt, ganz am Anfang, ich mache eine Reise in die Welt. Eine Reise um die Welt ist ja schon was, was dann auch komplett sein muss. Sonst ist es ja keine Reise um die Welt. Also Reise in die Welt, da kannst du jederzeit aufhören und umdrehen. So war meine Philosophie. Aber eigentlich dann mit jedem Kilometer dann in Südamerika war mir klar, das wird eine Reise um die Welt. Und das haben wir dann auch konsequent weiter verfolgt. Aber jedenfalls habe ich dann 1 Jahr bekommen. Und in Peru und in Chile habe ich dann den Antrag auf Verlängerung gestellt. In Peru kriegte ich ein Telegramm vom Schulsenator: Verlängerung nicht stattgegeben, bitte zurückkommen. Und dann sollte ich wieder vor der Schule, vor der Klasse stehen. Und das konnte ich mir eben dann doch nicht mehr vorstellen. Nach den Erlebnissen und Erfahrungen unterwegs, dann hätte ich wahrscheinlich wie die Schüler auch oft aus dem Fenster hinaus geträumt, wo ich denn jetzt hätte sein können, wenn ich denn unterwegs weitergefahren wäre. Und das war für mich dann der entscheidende Schlussstrich, zu sagen, liebe Schulbehörde, ich komme nicht zurück, ich kündige.
Ja. Okay, ja, spannend. Ja, ich kann mir das vorstellen, ne, wenn man so unterwegs ist und dann, ja, dann möchte man da auch nicht rausgerissen werden. Was ich halt spannend finde, ist, Sie haben das ja nicht alleine gemacht, sondern Sie war mit einer zweiten Person dabei, mit der Gudrun Brandt. Wie haben Sie sich denn kennengelernt und zusammen den Entschluss gefasst, diese Reise anzutreten?
Ja, also von der ersten Idee dieser großen Radreise, weil ich damals eben arbeitslos war, von 1978 an, ging es ja dann immer so, einerseits dann die Schule, weil ich ja dann noch in der Hauswirtschaft dann tätig war, da hatte ich auch viel zu tun, aber ab und zu eben auch Zeit, diese Reise weiter zu planen. Da gab es natürlich verschiedene Punkte, welches Fahrrad, welche Ausstattung, was muss man sonst noch so mitnehmen, bedenken, welche Impfungen und also eine Vielzahl, das steht alles in meinem kleinen Büchlein drin, was ich dann eben auch bedacht habe. Mhm. Und dann war natürlich die große Frage, hoppla, allein oder zu zweit. Und ich habe mir eigentlich gesagt, zu zweit ist besser, weil du dann immer ein Stück Heimat an der Seite hast. Ein Stück Heimat, was dich versteht, was auch ohne Sprache manchmal Situationen gleichermaßen interpretiert und die gleichen Schlussfolgerungen daraus zieht oder Handlungen daraus ableitet. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich suche mir jemanden. Und ich habe dann schon 1980, im Sommer 1980, habe ich dann schon angefangen, mal so kleine Fühler auszustrecken. Unter anderem hier in Bremer Mix, das ist so ein Kalender, wo man Inserate schalten konnte, damals kostenlos. Und da habe ich gesagt, Radler gesucht, Mitradler gesucht für eine ausgedehnte Radreise und so weiter. Es gab schon einige. Und ich war dann auf der IFMA, auf der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung 1980 in Köln, die ist ja dann irgendwann eingestellt wurde. Und dann ging es nach Friedrichshafen und jetzt nach Frankfurt. Aber damals war es eben in Köln. Und dort habe ich mich vor die Tore gestellt und habe dann kleine Flugblätter verteilt mit so einer Erdkugel drauf und zwei Radlern auf dem Äquator. Und da stand dann halt rundherum, wer hat Lust mit mir um die Welt zu radeln? Und dann war so ein kurzer Text und eine Kontaktadresse. Und insgesamt bekam ich über 30 interessierte Nachfragen. So, und allen habe ich geschrieben, wie gesagt, E-Mail und sowas gab es nicht, alle haben von mir so eine Art Serienbrief bekommen, den ich dann mehrfach in der Schreibmaschine ausgedruckt habe. Ich hatte damals schon so eine kleine elektronische Schreibmaschine, die immerhin einige Zeilen speichern konnte, die konnte sie nochmal wieder ausdrucken. Da habe ich den Leuten immer geschrieben und gefragt, wie sieht's aus mit Freund oder Freundin, was sagen die Eltern dazu, Haus, Wohnung, Arbeitsplatz, Studienplatz, eigentlich ganz banale Fragen, die sich jeder hätte vorher schon stellen können, aber es nicht getan hat. Und deswegen kamen von den 30 Interessierten dann nur noch ganz wenige Rückmeldungen bei mir an. Und unter anderem waren dann drei, die in die nähere Auswahl kamen. Der eine hatte Tropenlandwirtschaft studiert, arbeitete in der Nähe von Würzburg und machte dort irgendwelche tropischen Versuche schon, hatte aber immer viel Zeit, am Wochenende in einer riesigen Werkstatt alles Mögliche rund ums Fahrrad zu basteln. Er war also auch so ein Fahrradfreak. Und hatte ein Tridem gebaut, also nicht ein Tandem, sondern ein Tridem mit drei Sitzen. Und sein Ziel war einmal damit um die Welt. Er wollte damit ins Guinness-Buch der Rekorde, weil es sowas noch nicht gab. Ich habe ihn besucht, wir haben uns lange unterhalten, haben dann auch mal eine Probefahrt gemacht und sind nicht mal halb um den Marktplatz gekommen von dem Dorf. Da lagen wir schon auf der Nase. Also ich habe gedacht, nee, tut mir leid, das Ding, das Vehikel ist ja entsprechend lang, ist einfach viel zu... Also gar nicht manövrierfähig in so vielen Situationen im Straßenverkehr und ist dann damit auch zu gefährlich. Und außerdem müssen wir ja ab und zu auch mal fliegen und das Ding ins Flugzeug zu kriegen, ist dann wahrscheinlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Also war der gestorben. Dann gab es noch einen, der wollte unbedingt in Länder, wo es viele Drogen gibt, die wollte er dann in seine Rahmenrohre verstecken. Und dann gab es noch eine Frau, die hatte Medizin studiert, habe ich mich schon gefreut, aber sie hatte früher, als sie noch klein war und mit diesen ersten Gedanken eines Medizinstudiums herumgespielt, hat ihre Mutter gesagt, Mutter, wenn du später groß bist und krank bist, meint nicht groß, sondern krank bist, dann helfe ich dir. Und kaum hat die Mutter erfahren, dass die Tochter auf große Reise gehen wurde sie krank und die Tochter musste die Tour absagen. Am Ende übrig geblieben ist dann doch noch eine Frau und ziemlich auf dem letzten Drücker. Ich habe mir gesagt, ein halbes Jahr vor deiner Abfahrt im Juni 1980, Juli 1981 solltest du wissen, mit wem du fährst. Und wenn nicht, dann fahre ich lieber alleine. Und ziemlich genau ein halbes Jahr vorher kriegte ich ein Schreiben aus Santa Pola in Südspanien von einer Deutschen, die dort als Fremdsprachensekretärin tätig war. Und die hatte ich habe keine Anzeige geschaltet in deren Zeitung dort, aber es hat sich offenbar von alleine verselbstständigt. Irgendwelche Redakteure fanden das irgendwie irre mit dem Fahrrad um die Welt. Das wäre doch was für unsere Leser, wenn da einer mitfahren könnte. Da hätten wir immer schöne regelmäßige Berichte in unserer Zeitung. So waren wahrscheinlich die Gedanken. Und dann haben sie das einfach abgedruckt. Und Gudrun hat das gelesen, hat mir daraufhin geschrieben. Und wir sind in Kontakt gekommen. Wir haben dann mehrmals Briefe ausgetauscht und dann haben wir uns besucht. Das heißt, ich bin da runtergefahren. Sie hat ja noch gearbeitet da unten, hatte aber schon gekündigt. Sie wollte eigentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Afrika fahren und las dann diese Anzeige und fand das spannender. Ja, und dann haben wir eine Testfahrt gemacht in den Mesetas von Alicante aus hoch in die Berge, waren dann so 7-8 Tage in den Bergen unterwegs, also oder Hochebene, ist ja keine Berge mehr, aber muss einmal von der Küste hoch. Und dann haben wir uns natürlich über alles Mögliche unterhalten. Sie hat endlos viele Fragen gehabt und hat mir dann am dritten, vierten Tag gesagt, dass sie noch nie in ihrem Leben eine mehr als eintägige Radtour gemacht hat. Da dachte ich,
dann wird's spannend,
habe ich gedacht. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, habe ich mir selber gesagt. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass sie über Qualitäten verfügt, die man eben nicht durch Worte irgendwie herausbekommt, sondern nur durch Handeln, durch das Fahrradfahren oder durch die Bereitschaft, auch im Straßengraben zu schlafen, wenn sich gerade nichts anderes anbietet. Und von daher ist es manchmal ganz gut, dass man nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, sondern bestimmte Dinge erstmal für sich behält und die dann später erzählt. So war es jedenfalls mit Gudrun passiert. Und dann hatten wir nach 8 Tagen oder 7 Tagen dann irgendwo bei einem Glas Malaga-Wein angestoßen und gesagt, okay, wir versuchen es. Wir fahren von Bremen los. Du kaufst dir noch ein Fahrrad. Sie hatte noch gar kein Fahrrad. Das Fahrrad hat sich geliehen von irgendjemandem. Du kaufst dir noch ein Fahrrad. Das machen wir bei mir oben in Bremen. Eins möglich ein gleiches oder ähnliches, hoppla, wie das, was ich schon hatte. Ich hatte ein Moto Pecan, so ein Rennsportrad damals. Und sie hatte ein Peugeot. Wir hatten gedacht, die Franzosen sind in der Welt mehr verbreitet als deutsche Fahrradfirmen. Dann kriegt man vielleicht bessere Ersatzteile. Naja, und dann fährst du erst noch mal nach Hause, testest mal ein bisschen das Fahrrad und dann starten wir im Juli gemeinsam. Und die Fahrtstrecke von Bremen bis Gibraltar sollte dann die zweite und ernsthafte Testfahrt sein für uns. Nicht diese 8 Tage, sondern dann diese 2-3 Monate. Wenn das schiefgegangen wäre zwischen uns beiden, dann hätte sie jederzeit in einen Zug oder Bus einsteigen und nach Hause fahren können. Ich wäre dann eben alleine weitergefahren. Aber man reißt sich am Riemen, man ist ein guter Mensch in dieser Zeit, zeigt sich von seinen allerschönsten Seiten und erst später wird dann ab und an mal klar, dass man nicht nur aus guten Seiten besteht, sondern auch so die eine oder andere schwierige Seite vorzuweisen hat. Das galt für uns beide. Und trotzdem, wir haben es geschafft. Wir hatten 4-5 Mal Knatsch miteinander gehabt, also ernsthafteren Knatsch, wo es ein bisschen nah an der Kante war, sich zu trennen. Aber wir haben uns dann doch immer wieder geeinigt und haben auch die Reise dann nach 4 Jahren, 2 Monaten und 18 Tagen, also nach 50 Monaten insgesamt, auch gemeinsam vollendet.
Ja, das ist schon toll und gerade, was Sie jetzt erzählt haben, dass die Frau Brandt eben vorher noch nie wirklich Rad gefahren, also schon Rad gefahren, aber nicht mehr wie einen Tag Rad gefahren ist und sich dann halt auf das Abenteuer einzulassen, über 4 Jahre unterwegs zu sein, das ist ja schon wirklich ein Wagnis und ich finde, es gibt so ein Zitat von ihr, was ich total toll finde, und zwar hat sie wohl gesagt, also es haben ja auch schon andere geschafft, warum soll ich es nicht schaffen?
Ja.
Und das finde ich wirklich total spannend. Und sie sind dann gemeinsam losgefahren. Und wie sind denn dann so die ersten Wochen und Monate, wenn man unterwegs ist und weiß, man ist jetzt wirklich die nächsten Jahre auf dem Rad unterwegs?
Ja, das Erste war schon gleich etwas, was sie später mir immer wieder vorgehalten hat. Sie hätte praktisch von nun an nur noch meinen Rücken gesehen. Also ich habe ihr aber auch gesagt, fahr in meinem Windschatten, du bist noch nicht so trainiert. Du kannst, wenn du möglichst nah an meinem Hinterrad bleibst, aber leicht versetzt, links oder rechts, je nachdem, woher der Wind kommt, kannst du Kräfte sparen. Und das hat sie natürlich auch gemacht. Sie hat alles erstmal befolgt, bis dann eine Eidechse über den Weg lief und ich einen kurzen Schlenker machen musste und prompt habe ich sie dann umgerissen. Und dann hat sie erstmal Abstand gehalten. Aber gut, der Abstand war immer so, dass sie mich sehen konnte. Nur es war eben immer so ein Bonmot von ihr. Ich habe dann nur noch deinen Rücken gesehen auf der ganzen Weltreise. Dem war am Ende dann doch nicht so. Wir haben nämlich manchmal dann auch andere Kompromisse geschlossen. Wir haben gesagt, so in Australien zum Beispiel ging es tausende Kilometer praktisch nur geradeaus. Es gab kaum Abzweigung oder jedenfalls keine Abzweigung, die für uns interessant waren. Wir wussten dann also, wo wir hin wollten. Und dann haben wir es oft so gemacht, nach einer Mittagspause oder zwischendurch einer Pause, rechts und links der Straße, ist dann Gudrun zuerst losgefahren. Und ich habe dann noch weiter meine Aufzeichnungen gemacht und habe sie dann eben eingeholt. Jeder ist dann in seinem Pace, in seinem Rhythmus gefahren. Umgekehrt, in den Bergen war es andersherum. Da war ich immer der Stärkere. Aber ich habe eben auch mir dann hinterher auch wirklich vor Augen geführt, man kann als in einem Paar heißt es ja immer, der Stärkere gibt nach, er fährt dann langsamer, als man es kann, um sich anzupassen an den Schwächeren. Das ist alles völlig in Ordnung, das gilt für einen Tag oder für drei Tage, das gilt für drei Wochen vielleicht, das gilt vielleicht sogar noch für drei Monate, dass man das immer einhält, aber drei Jahre oder vier Jahre, das geht einfach nicht. Irgendwann entsteht dann Missmut, weil man sich nicht so verausgaben kann oder seine Kräfte nicht so einsetzen kann, wie man möchte. Denn wenn ich mich immer zurücknehme oder überstrapaziere, beides ist nicht gut, dann schlägt sich das nieder auf die Psyche und auf viele andere Dinge. Und von daher haben wir in den Bergen dann auch, das hat sie auch eingesehen, entschieden, immer wenn in den Anden, wenn da 30, 40 Kilometer nur bergauf ging, dann haben wir eben gesagt, so jetzt, wir treffen uns oben am Zenit, am höchsten Punkt und ich warte dann auf dich. Oder manchmal auch zwischendurch in irgendeiner Schleife, in einer Serpentine, habe ich dann Pause gemacht, bis sie wieder rankam. Aber jeder muss dann eben seinen Rhythmus fahren und das empfehle ich auch heute noch. Pärchen, die nicht gleich sind in ihrer Leistung, müssen nicht zwangsläufig dauerhaft immer auf den der Stärke auf den Schwächeren Rücksicht nehmen. So ist meine These.
Ja, definitiv. Das stimmt auf alle Fälle. Die Erfahrung habe ich auch schon öfters gemacht. Von daher, ich meine, heute ist es ja so, man gibt halt einfach Startpunkt, Zielpunkt in Komoot ein, schiebt hier ein bisschen rum, schiebt da ein bisschen rum und macht noch ein paar Klicks. Das war früher natürlich anders. Wie haben Sie denn diese Tour geplant?
Ja, das geht natürlich unterwegs nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn es ein dicht besiedeltes Gebiet ist, wo es jede Menge Abzweigungen gibt und Wegegabelungen, wo du nicht weißt, wie es hin und weiter geht. Also wir hatten schlichtweg nur einfache Karten, manchmal sogar nur Karten vom Landestourismusverband oder von der regionalen Tourismusbehörde. Und das waren oftmals auf Autofahrer zugeschnittene oder fast immer auf Autofahrer zugeschnittene Karten. So viele vorher kaufen konnte man gar nicht und gab sie damals auch nicht in der Detailhaltigkeit, wie man sie als Radfahrer benötigt. Mhm. Es gab eine Ausnahme, das war ein Glücksfall, von dem ich vorher auch nichts wusste und von dem auch heute die meisten nichts mehr wissen. In Bangkok haben wir und in Singapur, beziehungsweise auch in Kuala Lumpur, gibt es UN, United Nations Verkehrs, also es gibt bei der UNO ja verschiedene Unterorganisationen, die UNHCR, die Flüchtlingskoordination, oder es gibt verschiedene. Und unter anderem gibt es auch eine zum Thema Verkehr. Das heißt, alle Länder, die irgendwie Verkehr haben, und das haben wir eigentlich alle, Auto oder sonstigen Verkehr, sind da vertreten drin. Und die haben mal eine Karte zusammen herausgegeben, jedenfalls die asiatischen Anrainer, der Asian Highway Number One. Die Asian Highway Number One geht von Bali bis nach Istanbul. Quer durch Asien durch. Eine riesenlange Highway, aber eben Highway in Anführungsstrichen nicht unbedingt von der Qualität mit den amerikanischen oder unseren Highways oder Autobahnen zu vergleichen, sondern es sind manchmal ganz normale Straßen. Aber es ist auf jeden Fall eine, die kartografiert ist und zwar sehr genau, sehr detailreich, aber nur als nicht als eine Übersichtskarte, so eine flächige Karte mit einem Kartenhintergrund, der geografisch zutreffend ist, sondern einfach nur eine Linie, also eine Linie als Straße. Und diese Straße hat dann eben alle paar Kilometer irgendeine Abzweigung, die ist dann angedeutet, da geht's dahin, dahin, dahin. Dann sind da Tankstellen angegeben mit Symbolen und da sind Rastplätze angegeben und dergleichen mehr. Und das war für uns schon eine große Hilfe, denn wir wollten eigentlich nur wissen, wo gibt's was für eine Infrastruktur entlang unserer Strecke. Und wir sind natürlich nicht der gesamten Asian Highway nachgefahren, weil sie es irgendwann auch langweilig und dann auch stark in bestimmten Regionen stark vom Auto-LKW-Verkehr frequentiert. Und der war immer nachträglich für uns. Wir sind manchmal regelrecht geflüchtet. In Indien sind wir geflüchtet von den Highways, wo der Autoverkehr so stark war, dass wir einfach, wir wurden viel zu knapp und zu eng überholt. Man machte sich einen Spaß regelrecht draus, uns von der Straße und nicht nur uns. Also wir waren eher noch eine Ausnahme, weil wir ja besonders auffielen und aufrecht gefahren sind. Und wir hatten entsprechende Kleidung, die auch weithin sichtbar war. Aber die meisten indischen Radfahrer, die wurden regelrecht von der Straße gedrückt und landeten im Straßengraben vom Wind oder aus Angst oder wie auch immer, haben sie sich dann dahin verzogen. Und wir haben dann eben Nebenstrecken gesucht und dann wieder versucht, zurückzukommen. Also die Orientierung war immer ein kleines Wabonspiel, aber diese Asian Highway hat schon viel geholfen. Und geholfen hat auch das Militär. Auch diese Quelle sollte man nicht unbeachtet lassen, denn das Militär hat gute Karten. Das müssen die haben und das haben die immer gehabt und das haben sie auch weiterhin. So detailreich, dass sie schon für Radfahrer fast schon nicht mehr akzeptabel sind, weil sie viele ganz kleine Details zeigen. Aber man kann auch, es gibt dann gröbere Karten und wir sind dann oft in Indien oder in Sri Lanka oder wo auch immer zum Militär gegangen, haben einfach dann vorne an der Wache uns vorgestellt. Wir würden gerne mit dem obersten Chef sprechen. Man wird dann auch mutiger im Laufe der Jahre. Man lernt dann mit fremden Menschen auch gut umzugehen. Und freundlich vor allen Dingen. Man muss immer freundlich sein und Namaste und dergleichen mehr. Deine Sprüche sagen, dann kriegt man auch als Weißer sowieso, als Europäer sowieso und jetzt als Exot mit dem Fahrrad erst recht, kriegt man dann ohne weiteres Zugang in die Kasernen. Und dann kommt man halt zum Chef, irgendeinem General oder die Generäle sind das meistens nicht, dann auch bei Untergeordneten. Und dem erzählt man seine Story und die sind ganz begeistert davon, laden einen zum Essen gleich ein und dann äußert man seinen Wunsch, man braucht gerne Karten und sofort kriegt man Karten. Bums. Dann hat man wieder ein Problem gelöst.
Ja, da hätte ich jetzt tatsächlich auch gedacht, dass das ein bisschen aufwendiger ist. Oder dass man dann vielleicht noch mehr Überredungsgabe braucht. Aber es ist wahrscheinlich, das war damals so und es ist heute so, als wie Sie gerade schon gesagt haben, man ist als Radfahrer irgendwie ein Exot, deshalb irgendwie interessant und irgendwie bekommt man mehr Hilfe, oder? Das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen.
Richtig, ja. Überall, wo wir irgendwie als Sonderlinge erschienen, vor allen Dingen in den Bergen oder in Wüstengebieten. Je weniger Bevölkerung in einem Landstrich lebt, umso größer ist die Bereitschaft derjenigen, die dich überholen oder die dir entgegenkommen, anzuhalten und dir Wasser anzubieten, was zu essen anzubieten und vor allen Dingen erstmal zu fragen, was macht ihr da? Ist das hier in Chile zum Beispiel, auf der Panamericana im Norden ist alles Wüste. Da wird man dann gefragt, ist das jetzt eine Strafexpedition, die ihr da machen müsst? Hat man euch zu irgendetwas verdonnert, weil ihr irgendwas verbrochen habt? Ja, nein, wir machen das alles völlig aus eigenem Antrieb heraus und auch mit viel Lust und Laune. Aber wir kriegten dann auch immer alles, was wir haben nichts geäußert, aber man sieht uns hier an, was wir dringend brauchen, ist immer Wasser, ist immer was zu trinken und immer was zu essen. Und dann stehst du manchmal am Straßenrand am Ende, wenn dann das Auto wieder Gas gibt, und hast so eine riesen Melone in der Hand, weil die dir eine Melone geschenkt haben. Die sind in Südamerika, sind die so langgestreckt, Sandias heißen die. Ja. Und dann hast du dann nur die Möglichkeit, die kannst du nicht am Fahrrad festmachen. Die rutscht ja immer wieder runter hinten. Dann haben wir sie halbiert in der Längsrichtung und die eine Hälfte haben wir gleich an Ort und Stelle gegessen. Man kriegt ja dann auch viel rein in seinen Körper. Und die andere Hälfte dann irgendwie mit Papier umwickelt oder mit Handtüchern, damit sie nicht so schnell austrocknet und dann hinten mit Spanngummis auf der obersten Tasche dann nochmal festgemacht. Und das sind so Dinge, die ja einfach passieren, wenn du mit dem Fahrrad, ich sag, das Fahrrad ist der Schlüssel für die Herzen vieler Menschen.
Ja, auf alle Fälle.
Weil du eben nicht mit einem Gehäuse durch die Gegend fährst und nicht mit der Geschwindigkeit durch die Gegend fährst, dass du gar nicht mitbekommst, dass man dich grüßt, dass man dir winkt, zuwinkt und dass man dir was anbietet. Das kriegst du nur auf dem Fahrrad mit oder zu Fuß natürlich, ging ja auch. Aber auf dem Fahrrad auf jeden Fall. Und das ist einfach, deswegen sage ich, das Fahrrad ist der Schlüssel für die Herzen vieler Menschen, die sich dann eben geöffnet haben und uns mit allem Möglichen versorgt haben. Und wir haben in vielen Ländern auch kaum irgendwo was suchen müssen. Wir haben es dann doch getan wegen Schlafen, weil man, wenn man bei jemandem schläft, man ist dann Gast und dann ist man das auch für eine ganze Weile. Man kann nicht einfach am nächsten Morgen um 6 Uhr sagen, so jetzt wird es langsam hell und ich will möglichst noch vor Vormittag die Hälfte oder zwei Drittel meiner Tagesetappe geschafft haben, das geht dann nicht. Da musst du dich dann an die Familie anpassen. Oder wenn man in Dörfern war und wurde eingeladen, in Indonesien zum Beispiel, da sind die, weil ich bin noch Funkamateur und habe eine Lizenz und kann also über Funk Kontakte aufnehmen. Und gleich in Bali habe ich den ersten Kontakt mit einem Funkamateur gehabt. Ich hatte kein eigenes Gerät dabei, aber ich habe die Antenne gesehen, habe dort geklingelt. Wir haben uns begrüßt und dann ging das als Rundspruch in Windeseile, in Radiogeschwindigkeit durch den ganzen Raum von Indonesien, Malaysia und Singapur und dergleichen mehr. Wussten alle Bescheid, da sind zwei Deutsche mit Fahrrad unterwegs. Und das haben dann die anderen Funkamateure aufgenommen und haben dann sofort nach der Strecke gefragt, was ist ungefähr die grobe Strecke, wo wollen wir hinfahren? Und dann wurden wir, also in Malaysia war das ganz stark oder in Indonesien, wurden wir praktisch jeden Tag von Motorradfahrern in Empfang genommen, schon manchmal 10, 20, 30 Kilometer vor einem Ort. Die sind uns entgegengekommen, haben sie eine Cola gereicht im Fahren oder irgendwas anderes. Haben sie so gesehen bei der Tour de France, da macht man das so, da gibt man denen was zu trinken. Und dann wurden wir dann mit Eskorte ins Dorf hinein, in die Stadt hineingeführt. Der Bürgermeister macht dann Empfang. Wir mussten am nächsten Morgen in die Schulen gehen und dort uns unsere Geschichte erzählen. Und dann wurden wir gefragt, can you sing a song? Da haben wir gesagt, ja, der Jäger aus Kurpfalz, der und ähnliche Dinge. Aber es war sehr herzlich, aber man kommt kaum vorwärts. Das ist der Nachteil von dem Übernachten bei Menschen. Und deswegen haben wir dann ungefähr, ich glaube, 70% oder 80% aller Nächte von diesen 4 Jahren und 2 Monaten haben wir im Zelt irgendwo rechts und links der Straße versteckt und nicht sichtbar für andere übernachtet.
Ja. Was ich total interessant finde, ist, seitdem hat die Welt sich natürlich komplett verändert und es ist nicht mehr die gleiche wie damals. Aber so ein paar Sachen sind einfach geblieben. Also eben, dass man als Radfahrer immer noch extrem gut Kontakte knüpfen kann und auch dieses, Euphorie, jetzt komme ich nicht aufs Wort.
Euphorie,
genau, die Euphorie auslösen, weil ich habe zum Beispiel auch Jonas Deichmann interviewt, der quasi diesen, diesen Triathlon um die Welt gemacht hat. Und der hat ja genau die gleichen Sachen aus Mexiko erzählt, wie sie jetzt erzählen. Und ich finde es so spannend, dass sich halt da die Sachen einfach irgendwie nicht verändern und immer noch genauso ursprünglich und auch einfach so schön sind, wie es damals war, oder?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja nun inzwischen auch ein Verfolger von anderen Weltreisenden. Einfach nur aus Neugierde, was erleben die heute oder in den letzten 10 Jahren? Ich kaufe mir alle Bücher, die es inzwischen gibt von den Leuten. Ich habe ja nun auch ein kleines geschrieben, aber die haben ja ihre ganzen, nicht das Technische, das ist dann vielleicht hinten im Anhang mal ganz kurz so erwähnt, sondern die haben ja ihre ganzen Storys beschrieben. Und dann, wenn sie Dia-Vorträge halten oder Vorträge generell, dann höre ich dann zu und kann also immer wieder sagen, deckungsgleich, so wie vor 30, 40 Jahren. Exakt das Gleiche.
Ja, und das ist doch schön zu wissen, dass es das eben immer noch gibt und dass eben die Leute immer noch so gastfreundlich sind und sich immer noch darüber freuen, wenn jemand mit dem Fahrrad vorbeikommt.
Ja.
Sie haben eben diese ganzen Sachen immer aufgeschrieben, sind dann zu Flughäfen gefahren und haben dort Reisende überredet, diese Abschnitte der Reifen mitzunehmen, aber auch ihre Aufzeichnungen mitzunehmen und zum einen an den ADFC, aber auch an Schwalbe oder damals Bohle zu schicken. Und dann irgendwann so nach circa 42.000 Kilometern haben sie dann quasi einen Reifen bekommen und da stand Marathon drauf, weil sie ja jetzt eben diese, ja, doch sehr, sehr verlängerte Marathonstrecke, aber eben die Zahlen passen ja zusammen, gefahren sind. Und war das so ein Moment, wo sie gemerkt haben, okay, wir arbeiten wirklich mit jemandem zusammen, den das alles interessiert und der das auch ernst nimmt, was wir hier machen und der auch meine Aufzeichnung ernst nimmt?
Ja, eine Korrektur. Der Schwalbe Marathon hieß am 17. Juni 1983, als wir die ersten Exemplare bekamen, noch nicht Schwalbe Marathon. Der Name kam erst später als Marketingname dazu. Mhm. Ich weiß nicht genau wann, aber noch während unserer Reise wurde das umbenannt. Vorher hieß der Schwalbe Spezial Radial Profil HS136. Ich habe jetzt gerade die Aufzeichnung hier vor mir und auch den Tag, an dem ich das in Bali von meinem Freund, der uns damals besucht hat während der Schulferien, ein Lehrerkollege, Der hat die damals von Bohle, war es bei Bohle, hat das abgeholt und hat die Reifen dann mitgebracht und uns überreicht. Das war damals der Startpunkt. Aber jetzt habe ich die Frage nicht. Also es war schon so, dass wir gemerkt haben, dass zumindest die Firma sich Mühe gibt und Gedanken macht. Ich habe geschrieben, die Laufzeiten von Reifen, die ich damals in der Fachliteratur gelesen habe, von 1.000, 2.000 Kilometern, waren für mich einfach viel zu wenig. Das ist unmöglich, das fahren wir in einem Monat. Ich müsste mich ja jeden Monat auf einer Weltreise nach neuen Reifen umgucken. Mhm. Oder einmal Firma schreiben, schick mir meinen Reifen und dann dauert das ja immer seine Tage. Also das ist ein Unding. Ich habe geschrieben, wir brauchen einen zuverlässigen, langlauffähigen Reifen, der 8.000 bis 10.000 Kilometer am Stück aushält, ohne total verschlissen zu sein. Mhm. Und das haben sie sich wohl zu Herzen genommen und haben ihn dementsprechend ausgestattet mit der entsprechenden Karkasse, mit entsprechendem Profil und mit entsprechenden Gummimischungen, die man ja da entsprechend auch mixen kann, sodass wir, als wir den dann bekamen, dann auch recht zufrieden waren. Wir mussten allerdings oftmals den Test des Schwalbe Marathon oder damals des Schwalbe Spezial abbrechen, weil wir kriegten dann aus Bergneustadt wieder neue, nach dem Motto, ihr fahrt doch so viel in einem Monat, das schafft ein Deutscher normalerweise nicht im Jahr. Wir haben jetzt wieder einen neuen Reifen entwickelt, er ist jetzt rot oder gelb oder grün. Die Deutschen wollen zurzeit irgendwie farbige Reifen haben. Dann haben wir, okay, haben sie uns die geschickt, haben wir die alten, die eigentlich noch guten, die waren noch gar nicht richtig abgefahren, haben wir dann als Reserve wieder eingepackt und haben diese neuen Reifen aufgezogen, haben die getestet und auch schnell gemerkt, hat der Herr Marx damals auch geschrieben, lieber Reich, ich sag Ihnen schon gleich, die halten nicht so lange wie die anderen, die sie gerade bekommen haben. Aber es ist eben so, da fehlt etwas drin, was die Langlauffähigkeit unter anderem ausmacht, nämlich Ruß. Mhm. Bei der Vulkanisation von Reifen muss eben Ruß dabei sein. Und wenn Ruß dabei ist, dann kann man keine gelben Reifen machen.
Dann ist der schwarz. Also,
dann ist er schwarz, genau. Aber wenn die nun mal unbedingt gelbe Reifen wollen, okay, dann bauen wir die. Aber dann war es dann auch so, dann sind die eben auch nur 2000 oder 1500 Kilometer gefahren bei uns und dann waren sie platt. Da war alles runter, kein Profil mehr drauf und die Plattenhäufigkeit nahm dementsprechend zu. Und von daher haben wir dann sehr schnell gemerkt, man kann solche Reifen und solche Reifen machen. Und der ursprüngliche, dann später wieder häufiger aufgezogene Schwalbe Spezial HS136 oder beziehungsweise Marathon später, der war eben dann doch sehr viel langlauffähiger. Und wir haben ja dann selber erlebt, dass er von von Nepal aus, von Kathmandu sind wir gefahren mit dem letzten Satz Reifen, die wir da hingeschickt bekommen haben, bis nach Bergneustadt. Und das waren 15.500 Kilometer mit einem Satz Reifen.
Boah.
Und das hat gut ausgehalten. Wir haben später noch einen anderen Radler getroffen, der wollte uns eigentlich treffen in Griechenland oder Thessaloniki, der kam von Frankfurt runter und wir wollten auf dem Rückweg. Er wusste von unserer Reise, hat alles mitverfolgt. Und hatte auch Kontakt mit der Firma Bohle, hat er auch Reifen bekommen. Und der ist dann von Frankfurt aus bis nach Chengdu in Mittelchina gefahren. Das waren sogar über 20.000 Kilometer mit einem Satz Reifen. Ein wichtiger Hinweis auch für jeden langreisenden Radler. Wir haben herausgefunden, dass die Abnutzung, das ist auch jedem einsichtig, glaube ich, die Abnutzung beim Hinterreifen immer deutlich höher ist als beim Vorderreifen. Also haben wir nie gewartet, bis der eine abgefahren ist und der andere noch nicht, sondern wir haben nach zwei Drittel ungefähr, war das die Erfahrungswerte, nach zwei Drittel der zu erwartenden Strecke, die wir abradeln wollten mit diesem Satz Reifen, mit Vorderreifen hinter, haben wir vorne gegen hinten getauscht.
Ja.
Und damit waren am Ende dann nach eben der Gesamtstrecke beide ungefähr gleich abgefahren. Und damit konnte man dann auch guten Gewissens oder beziehungsweise auch aus ökonomischen Gründen ist das dann sinnvoll und praktikablen Gründen auch, dass man nicht so viel mitschleppen muss, dann eben beides an einem Ort gleichsam zu entsorgen und neue aufzuziehen.
Das ja. waren so unsere Erfahrungen. Aber es ist ja Wahnsinn, was sich dann in dieser Zeit gemacht hat. Also von einem Reifen, der ja 1000 Kilometer läuft, zu einem Reifen, der dann 15.000 beziehungsweise 20.000 Kilometer läuft, das ist ja ein wahnsinniger Schritt und hat wahrscheinlich auch ganz, ganz viel mit ihren Aufzeichnungen zu tun und ja, diesem dieser Motivation da was zu schaffen und was zu dokumentieren und natürlich auch, wie wir am Anfang gesagt haben, der Ausbildung als Elektrotechniker und dieser Neugier, was Neues zu machen. Das finde ich ganz, ja. Finde ich ganz, ganz spannend. Jetzt waren Sie eben diese 50 Monate unterwegs, 72.000 Kilometer und jetzt kommen Sie nach Hause. Wie fühlt sich das an, dann wieder zu Hause zu sein und wie schwer ist es auch, sich wieder auf seinen normalen Alltag einzulassen?
Ja, das ist, ich werde ja oft gefragt, was ist das Schwierigste auf einer Weltreise? Ich sage, das Schwierigste ist, hier wegzukommen. Alles einzufädeln so, dass man ruhigen Gewissens Deutschland verlassen kann und kann sagen, so, jetzt bin ich mal für ein, zwei, drei oder noch mehr Jahre unterwegs und alles ist geklärt. Das ist das Schwierigste. Das Zweitschwierigste ist, hier anzukommen und sich wieder einzufädeln. Und das Drittschwierigste oder das Leichteste ist die Reise selber.
Ja.
Also, das Zweitschwierigste ist wirklich, hier anzukommen. Und es war schon, man hat ja ein ganz, ganz selbstbestimmtes Leben. Und man kommt wieder in die Gesellschaft hier zurück und merkt, dass wieder das ein oder andere über einem entschieden wird. Ob das auf den Ämtern ist oder ob es bei der Arbeitsplatzsuche ist oder ob es sonst wo ist. Man muss sich jetzt wieder neu arrangieren. Ich habe dann ziemlich lange gebraucht, ich glaube ein ganzes Jahr lang. Wir sind am 5.10.85 zurückgekehrt. Dann habe ich erstmal meine ganzen Dias sortiert und eingerahmt und habe dann Dia-Vorträge vorbereitet und bin 1986 auf eine vier- oder fünfmonatige Rundreise, also eine 8 durch Deutschland gemacht und habe dann, das habe ich vorher auch ein bisschen eingefädelt bei Schulen, bei Gewerkschaftsgruppen, bei den ADFC-Gliederungen, die es damals schon gab, waren auch noch nicht so viele, der ist ja erst 79 gegründet worden, habe ich dann Vorträge gehalten und nachts dann immer wieder im Wald geschlafen. Das war einfach meine bevorzugte Übernachtungsart. Ich habe da nichts hinterlassen, außer meinem guten Eindruck im Waldboden und von daher bin ich auch der Meinung, dass das ökologisch vertretbar war. Auch wenn in Deutschland das wilde Zelten nicht offiziell erlaubt ist. Ich habe es mir einfach herausgenommen, weil ich guten Gewissens war, dass das nichts Schlimmes ist. Habe mich dann aber immer eben auch schön vergewissert, dass mich keiner sieht, wenn ich dann irgendwann von der Straße abweiche und dann in Nebenwege hinein und dann irgendwann hinter einem Baum oder einer Kuhle dann mein Zelt aufgebaut habe. So, diese Rundreise durch Deutschland war dann sozusagen das Auftauchen eines Tiefseetauchers, der muss ja dann auch in einer bestimmten Höhe, also oder Tiefe unter der Wasseroberfläche erstmal verweilen, damit sich sein Sauerstoffgehalt im Blut wieder akklimatisiert oder anpasst. Da kann ich mit einem Rutsch aus 100 Meter Tiefe wieder hochkommen. Ja. Und so ist es auch bei so einer Reise. Man sollte sich das wieder angewöhnen an die deutschen Gewohnheiten, nicht zu schwer machen, indem man gleich versucht, am nächsten oder übernächsten Tag oder selbst in der nächsten Woche oder Monat schon gleich wieder in den alten Trott zurückzuverfallen. Also besser ist, etwas zu finden, was sozusagen nahe an dem liegt, was man eben die ganze Zeit über während der Reise gemacht hat. Nämlich selber zu entscheiden, wo fahre ich lang, wo fahre ich hin, wo schlafe ich, was esse ich, was mache ich sonst noch so zwischendurch. Das war sozusagen mein Wiedereinleben und ja. So gesehen würde ich das auch anderen empfehlen. Ich hatte nur in dem Dezembermonat 85, also zwei Monate nach der Rückkehr, eine sehr ernüchternde Beobachtung gemacht, als ich also schon unterwegs mal in der Stadt, wenn ich mit der Straßenbahn war oder mit dem Bus unterwegs war und ich setzte mich hin und jemand kam dazu und wenn man sich aus Versehen mal mit der Schulter berührt hat, dann hat man sich gleich angeguckt und sich entschuldigt. Also ein Unding auf vielen LKWs, wo Menschenmassen drauf sitzen und wir manchmal auch, wenn es gar nicht mehr anders ging, wenn wir krank waren oder so, haben wir auch mal andere Verkehrsmittel genutzt in den Bergen. Da kriegst du dann einen Sack mit Meerschweinchen auf den Schoß und musst damit umgehen, obwohl die anfangen zu pinkeln. Also in Deutschland ist man einfach immer auf Distanz und wenn man vor einem Schaufenster steht und jemand anderes, oder man kommt zu einem Schaufenster, da steht jemand, schaut sich die Auslagen an und man stellt sich schräg dahinter, sofort geht derjenige seitlich zur Seite, obwohl er freien Blick hat und ich auch meinen freien Blick hatte, aber man darf sich einfach nicht zu nahe kommen. Und den Zipfel des Ungewöhnlichen war dann, als ich bei Karstadt hier in Bremen mal in die Spielwarenabteilung ging, wie gesagt, es war kurz vor Weihnachten, da hatten sie eine Kapsel von der Apollo Weltraumkapsel vom Space Shuttle oder was auch immer da aufgebaut, so symbolisch. Und da drin saß ein Astronaut und man hörte mit dem Lautsprecher, wie er von seiner Reise zum Mond erzählte. Und das Ganze war mit Mimik verbunden. Es gibt irgendeine Technik, ich kenne die nicht, aber dass man, es ist ein künstlicher Mensch, ein Hologramm oder wie auch immer, was dann da angestrahlt wurde und der tat so, als wäre er echt. Und die Kinder saßen davor wie gebannt. Und da bin ich rausgerannt, habe gesagt, jetzt wird die Oma abgeschafft, Märchen werden nicht mehr erzählt, es wird alles nur noch auf digitale Weise den Kindern vorgeführt. Und das war nichts für mich.
Ja, da hat sich eben wirklich schon sehr, sehr viel getan. Nicht alles nur zum Guten, ne? Mhm. Sondern die Oma ist auch noch was Feines. Aber ja, sehr, sehr spannend. Aber wie hat das jetzt ihr Leben beeinflusst, beziehungsweise was machen Sie jetzt?
Ja, also ich hatte gleich natürlich wieder, wie man das so gewohnt war, einen Antrag gestellt bei meiner Schulbehörde auf Wiedereinstellung, aber man hat eben dann auch irgendeinen Eintrag in seiner Personalakte und die ist dann nicht unbedingt positiv gewesen, dass ich nämlich gekündigt habe. Kündigen ist etwas, was der Staat gar nicht mag, wenn er das nicht ist, sondern man selber. Ich habe dann zwar trotzdem ein Angebot bekommen, aber noch viel schlechter als das in der Hauswirtschaft. Ich sollte dann in der allgemeinen Berufsschule, also das ist die Schule, wo die Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr beschult werden, wie das so schön heißt im Amtsdeutsch, beschult werden, die keinen Lehrvertrag mit irgendeiner Firma haben. Die müssen dann trotzdem noch zur Schule gehen und lernen dann dort so Allgemeines, ein bisschen Metall, ein bisschen Elektro, ein bisschen Holz und was auch immer. Und da sollte ich eine Klasse übernehmen, die gab es noch gar nicht. Ich sollte mir die Schüler selber auf der Straße suchen.
Okay.
Also, sollte praktisch mit, ja, sie haben dann so, es gab so ein Sonderprogramm der Bundesregierung damals, 1986, wo man eben versucht hat, mehr Schüler wieder in die Berufsschulen zu holen. Und da hat man eben auch solche Lehrer wie mich gesucht. Aber ich hätte dann Metalltechnik unterrichten müssen mit einer Klasse, die so inhomogen ist und so schlecht zu disziplinieren war, dass ich mir gesagt habe, nee, das tust du dir nicht an. Ich bin auch kein durchgreifender Lehrer. Also ich bin nicht so einer, der mit der Faust auf den Tisch haut, jetzt ist endlich hier Ruhe und jetzt wollen wir endlich Unterricht machen. In dem Maße kann ich das nicht. Andere Lehrer können das besser, die haben mehr Autorität. Ich habe gedacht, ich kann meine Autorität durch mein Fachwissen wiedergeben, aber das war da nicht gefragt. Das Fachwissen war einfach zu hoch. Ich musste alles runterfahren und dann habe ich gar nicht erst angenommen. Ich habe da ein paar Tage mal Unterricht mitgemacht und habe dann beim ADFC angefragt. Und da hat sich dann ergeben, in Bremen gab es einen Angestellten beim ADFC Landesverband Bremen oder damals hieß es noch Unterweser-Ems. Der hatte genug zu tun und da habe ich dann über eine ABM-Stelle, ich musste mich auch selbst um mein Geld kümmern. Damals gab es diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wo man dann vom Staat, vom Arbeitsamt Geld bekam für 1 oder 2 Jahre und dann war wieder Schluss, damit man ja nicht zu lange sich beim Staat irgendwie einquartiert. Und habe dann dort eben angefangen, für den ADFC zu arbeiten. Und da bin ich dann ganz im Fahrrad. Ich habe meinen Beruf als Gewerbelehrer für Nachrichtentechnik dann komplett an den Nagel gehängt und habe mich dann ganz dem Fahrrad gewidmet und angefangen über Technikkurse mit der Volkshochschule im Auftrag des ADFC, über geführte Tagestouren, Mehrtagestouren, die ich dann auch eingeführt habe, auch gerade in die östlichen Bundesländer, nachdem dort dann 1989 dann die Grenzen gefallen war, bin ich dann natürlich rübergefahren. Und so haben eine ganze Reihe von Projekten sind dann in meiner Regie entstanden, die Länderinfos, Europainfos, wo wir erst gedruckt und dann als PDF-Version herunterladbar von der ADFC-Homepage über alle Länder Europas ein mehrseitiges Leporello entwickelt haben, wo dann eben alles drüber stand, über Radregionen, Radwege, Routen, Pannenversorgung im Land und Literatur, Karten und so weiter. Das war eben sehr gefragt, weil man dann so kurz und so knapp alles sonst nicht fand. Man gab immer wieder mal einen Artikel in irgendeiner Fahrradzeitschrift zu einem Land Marokko oder sowas und dann war am Ende so ein Kasten, wo ein bisschen was drin stand. Das reicht aber meistens hinten und vorne nicht aus, um eine eigene Tour dann zu planen in dem Land. Und das hat dann schon viel geholfen. Dann haben wir Mehrtagestouren nicht nur durchgeführt, sondern auch Ausbildungsseminare konzipiert. Thomas Freuzheim und ich, wir beide, haben damals den Fachausschuss Fahrradtourismus gegründet, 1989, und haben von diesem Fachausschuss aus dann eine Seminarreihe entwickelt, wo wir neue Leute gewinnen wollten, die Mehrtagestouren für den ADFC anbieten. Und das hat ganz gut eingeschlagen, wird bis heute noch so gemacht. Dann habe ich den Dachgeber herausgegeben, ein Übernachtungsverzeichnis für Reiseradler, die kostenlos bei anderen Radlern übernachten können, wenn sie selbst auch in diesem Verzeichnis stehen. Also man muss sich erst eintragen lassen, dann kann man das Verzeichnis bekommen und dann ist man in diesem internen Kreis, zurzeit ungefähr 3.500 Mitglieder, die man dann aufsuchen kann auf seinen Radtouren kreuz und quer durch Deutschland und durch einige Nachbarländer. Das kommerzielle Pendant zum Dachgeber war dann Bed und Bike, das haben wir 1995 aus der Taufe gehoben, auch vom ADFC aus. Da sind inzwischen 5.500 radlerfreundliche Betriebe, also da, wo man auch was bezahlen muss. Das können dann Pensionen sein, Hotels, von ganz einfach bis 5 Sterne, aber auch Campingplätze oder andere Einrichtungen, die geeignet sind, Radfahrer aufzunehmen, die sind da gelistet.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal benutzt und das ist wirklich ganz gut. Das heißt, Sie haben quasi auch dann Ihr Hobby zum Beruf gemacht, nachdem Sie schon so lange unterwegs waren und haben halt ganz viele Sachen entwickelt. Und jetzt natürlich als letzte Frage muss ich das stellen, und zwar, es hat sich natürlich seitdem ganz, ganz viel verändert, wenn man jetzt so sieht, mit was für einem Equipment auch die Leute unterwegs sind. Die haben wahrscheinlich die Hälfte an Gepäck dabei, die sie dabei haben, weil alles kleiner, alles leichter, alles aus Carbon und alles Mögliche geworden ist. Die ganze Routenplanung hat sich natürlich vereinfacht. Man muss jetzt eben nicht mehr zum Militär gehen, sondern lädt sich einfach eine Karte irgendwo runter. Und vieles hat sich verändert. Jetzt natürlich die Frage, würden Sie lieber jetzt unterwegs sein mit den neuen technischen Mitteln oder möchten Sie die Zeit von damals nicht missen und sind froh, dass es genau so ist, wie es war?
Ich glaube, ich gehe den Mittelweg. Also ich kann mir vorstellen, mit dem ein oder anderen Instrument der heutigen Zeit, zum Beispiel ein Nabendynamo, den es damals nicht gab, der den Reifen auch ziemlich zugesetzt hat an der Seite, die Flanke, da wo die Aufschrift war, Schwalbe Spezial oder was auch immer, das war ja so ein bisschen erhaben. Das wurde, wenn wir mal abends gefahren sind, in die Nacht hineingefahren sind, dann hat der Seitendynamo mit seiner ziemlich großen Anpresskraft, das musste auch sein, weil bei Regen und so weiter wäre er sonst durchgedreht, der hat das zerschlissen. Das ist dann regelrecht wegradiert worden. Sowas würde ich zum Beispiel nicht mehr nehmen. Ein Nabendynamo ist sehr gut, der erzeugt auch Strom, da könnte ich dann mein Radio und meine Taschenlampe aufladen während der Fahrt und diverse andere Dinge. Auch was Kocher anbelangt, wir haben früher einen Spirituskocher gehabt. Heute würde ich dann doch schon einen Benzinkocher nehmen. Benzin ist einfach weit verbreitet und die sind auch inzwischen auch so gut, dass man sie auch gut benutzen kann. Der Nachteil ist nur, sie sind manchmal noch zu laut, in Anführungsstrichen. Sie sind zwar leise, Whisperlight und wie sie alle heißen, haben ja auch extra so einen Namen. Wenn man die anzündet, dann fauchen die so ein bisschen. Das tat mein Trangia-Kocher nicht. Das ist ein Spirituskocher, der brennt ganz leise, still vor sich hin. Und so kann man umso besser verdeckt nachts im Wald, unbemerkt von anderen Menschen, sein Quartier nicht nur beziehen. Wir haben übrigens kein Wort mehr verlieren müssen nach einem Jahr, wenn wir abends im Dunkeln, kompletter Dunkelheit im Wald unser Zelt aufgebaut haben. Jeder wusste genau, wann er zu welchem Moment welchen Hering wo reinsteckt, damit am Ende das Zelt steht. Wie gesagt, ohne Absprache. Das lernt man und da stellt man sich drauf ein. Und der Kocher ist eben dann ein weiteres Element, das leise zu machen. Ja, und doch, ich würde auch jetzt Navigationsgeräte oder ein Navigationsgerät mitnehmen. Ich habe meistens hier Garmin in den letzten Jahren benutzt, auch für meine Mehrtagestouren, weil die bei der Vorabfahrt, wir machen immer unsere Touren vorher, fahren wir einmal ab, bevor wir sie unseren Kunden anbieten, den Mitgliedern anbieten, weil man das dann eben wunderbar aufzeichnen kann und hat dann diese aufgezeichnete Route, die man dann auch mal einem anderen geben kann, wenn der die Strecke auch mal später nachfahren will. Oder wenn man kurz vorher plötzlich krank wird und der Kollege, der Ersatzmann, die gleiche Strecke fahren soll, dann hat er das eben auf seinem Navi oder auf seinem Laptop oder wie auch immer mit dabei.
Ja.
Also doch, wie gesagt, eine Mischung aus beiden.
Wunderbar. Herr Reich, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal vielleicht im Rahmen von irgendeiner Schwalbe-Veranstaltung und haben dann noch mehr Zeit zu sprechen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gern geschehen, habe ich gerne gemacht.
Bis. Auf Wiederhören. Tschüss.